NDR Info. Themen des Tages.
Der Bundestag wird aufgelöst, neu gewählt, wird am 23. Februar, so hat es Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier heute erklärt und seine Entscheidung so begründet.
Ich habe in der letzten Woche Gespräche mit den Vorsitzenden der Fraktionen und Gruppen im Deutschen Bundestag geführt. Die jetzige Regierung verfügt ausweislich der Abstimmung über die Vertrauensfrage über keine Mehrheit mehr. Aber auch für eine anders zusammengesetzte Regierung habe ich in den Gesprächen keine Mehrheiten erkennen können.
Soweit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Seine Entscheidung, ein Thema des Tages heute an diesem Freitag. Ich bin Liane Kossmann. Schönen guten Tag. Außerdem geht es gleich um das Datenleck beim Volkswagen-Konzern. Nach Recherchen des Spiegel und des Chaos Computer Clubs sollen Daten von VW Elektroautos ungeschützt im Netz gestanden haben. Und wir schauen auf eine große Charakterdarstellerin, Hannelore Hoger. Mit 84 Jahren ist sie jetzt gestorben. Zuerst aber der Blick nach Berlin. Dort hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier heute den Weg freigemacht für Neuwahlen. Er erfüllt damit, wie erwartet, den Wunsch von Bundeskanzler Olaf Scholz, der ja nach dem Bruch der Ampelkoalition und der, wie beabsichtigt, verlorenen Vertrauensfrage Steinmeier darum gebeten hatte, den Bundestag aufzulösen. Anne-Kathrin Mellmann berichtet.
Vertrauter Anblick in bewegten Zeiten. Vor abstraktem lilafarbenen Gemälde mit goldfarbener Standarte am Rednerpult verkündet Frank-Walter Steinmeier in Bellevue pünktlich um 11 Uhr seine Entscheidung.
Ich habe heute entschieden, den 20. Deutschen Bundestag aufzulösen und Neuwahlen für den 23. Februar des kommenden Jahres anzusetzen. Ein entsprechendes Schreiben ist soeben der Präsidentin des Deutschen Bundestages übergeben worden.
Politische Stabilität sei ein hohes Gut in Deutschland, begründete der Bundespräsident seine Entscheidung. Gerade in schwierigen Zeiten brauche es für Stabilität eine handlungsfähige Regierung und verlässliche Mehrheiten im Parlament. Diese habe er nicht mehr erkennen können. Streng nach den Regeln des Grundgesetzes hatte Steinmeier am 16. Dezember die Bitte zur Auflösung des Bundestags von Kanzler Scholz nach dessen gescheiterter Vertrauensabstimmung entgegengenommen. Ab diesem Zeitpunkt hätte sich Steinmeier theoretisch bis zu 21 Tage Zeit für seine Entscheidung nehmen können. Aber er brauchte nur 11. Bis zur Neuwahl in knapp 2 Monaten und auch danach gehe alles seinen Gang.
Der Bundestag arbeitet weiter, bis sich ein neuer Bundestag konstituiert hat. Die Bundesregierung ist im Amt und führt die Geschäfte auch nach der Bundestagswahl weiter, bis eine neue Regierung gebildet wird. Unsere Demokratie funktioniert. Auch in Zeiten des Übergangs.
Neuwahlen seien jetzt der richtige Weg. Die Verkündung in Bellevue blieb keine reine Formsache. Bundespräsident Steinmeier nutzte die Gelegenheit, die wahlkämpfenden Parteien zu mahnen.
Natürlich kann die Debatte über die besten Lösungen auch mit Zuspitzungen und Schärfen geführt werden, gerade im Wahlkampf. Das verträgt unsere freiheitliche Demokratie oder mehr noch, sie braucht den Wettstreit der Ideen. Aber ich erwarte, dass dieser Wettstreit mit Respekt und mit Anstand geführt wird. Schon allein deshalb, weil nach der Wahl die Kunst des Kompromisses gefragt sein wird, um eine stabile Regierung zu bilden.
Die nächste Bundesregierung habe große Aufgaben vor sich, unter anderem die wirtschaftlich unsichere Lage, die Kriege im Nahen Osten und in der Ukraine, den Klimawandel und seine Folgen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist derjenige, der laut Grundgesetz den Wahltermin festsetzt. Damit ist der geplante 23. Februar nun sicher.
Das war aber heute weit mehr als die Verkündung eines Termins durch den Bundespräsidenten. Es war ein Appell an die politischen Kontrahenten und, wir haben es gehört, auch ein Auftrag an die nächste Bundesregierung, zurückzukommen zum Kerngeschäft, wie es Frank-Walter Steinmeier gesagt hat, nämlich Lösungen zu finden für die großen Zukunftsfragen. Hören Sie dazu den Kommentar unseres Korrespondenten im Hauptstadtstudio, Dietrich Karl Meurer.
NDR Info. Die Meinung.
Die Entscheidung des Bundespräsidenten war genauso erwartet worden. Auflösung des Parlaments, Neuwahlen am 23. Februar. Dennoch hat die Rede Frank-Walter Steinmeiers überrascht. In gut 6 Minuten erklärte er nicht weniger als die Grundlagen unserer Demokratie, die Gefahren, denen sie ausgesetzt ist und wie wir die Demokratie stärken können. Chapeau. Zum Ende des Jahres, in dem wir das 75-jährige Bestehen des Grundgesetzes feiern, hat uns der Bundespräsident vor Augen geführt, dass unsere Verfassung ein verlässlicher Rahmen ist für das Zusammenleben in unserem Land. Den Bundestag vorzeitig aufzulösen, das ist ein ungewöhnlicher Schritt. Und doch bleibt die Handlungsfähigkeit des Staates gewährleistet. Der Bundespräsident betonte, dass in der Verfassung bewusst Vorkehrungen für solche außergewöhnlichen Situationen getroffen sind, wie wir sie mit dem Auseinanderbrechen der Regierungskoalition in diesem Herbst erlebt haben. Er erklärte in der ihm eigenen ruhigen Art, dass selbst für den Fall einer so schweren Regierungskrise vorgesorgt ist. Das Grundgesetz regelt, dass in der Regierungsfähigkeit des Landes keine Lücke entsteht. Solide rechtliche und institutionelle Grundlagen vermitteln Vertrauen in die Widerstandsfähigkeit der Demokratie. Der Bundespräsident zeigte aber auch auf, wo diese gesellschaftliche Ordnung gefährdet sein könnte. Steinmeier appellierte eindringlich an Fairness und Respekt im Wahlkampf. Er machte klar, der politische Wettstreit um die besten Ideen ist eine notwendige und begrüßenswerte Eigenschaft der Demokratie. Doch er fordert zu Recht auch, dieser Wettstreit muss mit Anstand und Transparenz geführt werden. Der Bundespräsident warnt vor Hass und Gewalt. Und er warnt vor gezielter Manipulation der Wahl aus dem Ausland, sei es verdeckt oder offen. Wie recht er hat. Er rief auf zu Wachsamkeit, um die Integrität der Wahlen zu wahren. Die Wahlentscheidung muss allein bei den Bürgerinnen und Bürgern liegen. Das stärkt das Vertrauen in die demokratischen Prozesse. Steinmeier erinnerte die Bürgerinnen und Bürger eindrucksvoll daran, dass ihre Teilnahme an der Wahl essentiell ist. In dieser Zeit voller Unsicherheiten und großer Herausforderungen rief er dazu auf, gemeinsam an der Gestaltung der Zukunft mitzuwirken. Steinmeier betont, dass jede Stimme zählt und entscheidend sein kann. Eine motivierende Botschaft, die den Wert des individuellen Beitrags für die Demokratie hervorhebt. Mit seiner Ansprache nutzte der Bundespräsident die Gelegenheit, zu unterstreichen, wie robust unsere Demokratie ist und wie sie durch das Volk verteidigt werden kann. Die richtigen Worte in dieser Zeit.
Die Meinung unseres Korrespondenten im Hauptstadtstudio, Dietrich Karl Meurer. Und die anstehende Bundestagswahl im Februar, sie ist auch ein Thema auf dem diesjährigen Jahreskongress des Chaos Computer Clubs. Bis Montag werden in Hamburg mehr als 14.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet. 140 Vorträge können die Hacker und IT-Experten hören. Zum Auftakt hat der Kongress gleich mit zwei Themen für Aufmerksamkeit gesorgt. Zum einen ist es eine neue Recherche von Korrektiv. Einem Undercover-Reporter ist es nach eigenen Angaben gelungen, an einem Treffen von Schweizer Neonazis teilzunehmen. Einem Treffen, auf dem auch Politiker der AfD waren, darunter ein Bundestagsabgeordneter. Die zweite Recherche betrifft Volkswagen. Der Chaos Computer Club hat sie gemeinsam mit Spiegelreportern gemacht und demnach standen Bewegungsdaten von bis zu 800.000 E-Autos sowie Kontaktinformationen zu den Besitzern ungeschützt im Netz. Jörn Strelapol berichtet.
Im Eingangsbereich steht eine Plastikrakete. Als Symbol für Fortschritt und Neugier, den Geist der Hackerszene. Darüber hängt eine Art Disco-Kugel. Das Hamburger CCH ist seit heute wieder eine Art Club. Ein Club für alle Hackerinnen und Hacker.
Es kommen einfach Menschen aus aller Welt zusammen, die sich hier hauptsächlich aus dem Internet kennen. Also man trifft wirklich jeden aus der Community, auch die echt ganz großen Leute und ist halt ganz nah mit beieinander.
Viele junge Hacker, aber auch viele aus den ersten Stunden des Chaos Computer Clubs. Frauen sind immer noch in der Unterzahl.
Das ist eine Mischung aus Freunde von mir sind hier und es gibt sehr, sehr viele super interessante Talks und Diskussionen und auch die Möglichkeit, mit Leuten hier zu diskutieren zu allen möglichen Themen, politisch und gesellschaftlich.
Politisch und gesellschaftlich relevant sein. Das will der Chaos Communication Congress auch in diesem Jahr wieder sein. Und das sei auch wichtig, sagt Sprecher Matthias Marx.
Wir haben dieses Jahr wieder enorm viele Versuche gesehen, Überwachungstechnik auszubauen. Zuletzt mit dem Sicherheitspaket. Biometrische Überwachung soll flächendeckend kommen. Und gegen diese neue Art der Überwachung muss man sich auch in neuer Art und Weise wehren.
Gleich zu Beginn, heute Vormittag, neue Enthüllungen vom Recherchenetzwerk Korrektiv. Der Journalist Tobias Ginsburg schleust sich in ein Treffen von Schweizer Neonazis, an dem auch deutsche AfD-Politiker teilgenommen hätten.
Ich glaube, wir sehen hier vor allem eine um sich greifende Hemmungslosigkeit. Es geht gar nicht mehr darum, ob die AfD rechtsextrem ist. Es geht darum, wo ist überhaupt noch die Abgrenzung zu einer klassischen, traditionellen Neonazi-Szene.
Das Treffen sei eindeutig konspirativ gewesen, sagt Ginsburg.
Das ist so ein Paradox, weil tatsächlich versucht man, gerade wenn es dann um die AfD geht oder die neue Rechte, die ja nach außen hin versucht, noch halbwegs bürgerlich aufzutreten, da behauptet man eine Öffentlichkeit. Gleichzeitig sind das halt Taktiken aus der Neonazi-Szene mit einer Schleusung und kurzfristig bekommt man erst Orte gesagt. Das ist schon der Versuch, kritische Stimmen, verhasste Presse fernzuhalten.
Weiteres großes Thema gleich am ersten Tag: neue Enthüllungen über Datenlecks bei modernen Autos. Von 800.000 E-Autos von Volkswagen standen Kontaktinformationen und Bewegungsdaten ungeschützt im Netz, sagt Michael Kreil. Der Spiegel-Reporter hatte die Geschichte mit dem Chaos Computer Club gemeinsam recherchiert.
Also wir haben herausgefunden, dass Volkswagen eine relativ ungünstige IT-Sicherheit hat. Wir haben dort allerhand Fahrzeuge gefunden. Wir reden von Hunderttausenden. In dem konkreten Datenleck sind tatsächlich auch nur Elektrofahrzeuge der Marke Volkswagen, Seat, Skoda und Audi. Aber im Generellen werden sozusagen von mehreren Millionen Fahrzeugen Geodaten gespeichert und hoffentlich gut gesichert.
Das Datenleck sei Volkswagen erst durch die Recherche bewusst geworden, so Kreil.
Ja, und auf dieses größere Datenleck bei Volkswagen, das es offenbar über mehrere Monate gegeben hat, wollen wir noch genauer schauen mit Dennis Lehmkemper. Er ist der Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen. Ich habe ihn gefragt, Bewegungsdaten von bis zu 800.000 E-Autos sowie Kontaktinformationen zu den Besitzern standen ungeschützt im Netz. Ist das mehr als eine Blamage für VW?
Naja, es ist jedenfalls nicht gut, wenn sowas passiert. Und ich würde schon sagen, dass das mindestens eine Blamage ist, ja.
Aber es steckt mehr dahinter, höre ich da bei Ihnen raus.
Na, wie soll ich sagen? Wir haben von VW bzw. Cariad, dem Software- und Hardware-Dienstleister, eine ordentliche Datenpannenmeldung bekommen. Wir untersuchen den Fall jetzt, gucken uns das ganz genau an und hoffen, dass es tatsächlich so ist, wie wir bisher der Meldung und auch der Presse entnehmen, dass niemand anderes als die Damen und Herren vom Chaos Computer Club an die Daten rangekommen sind. Dann wäre es peinlich, ärgerlich, muss abgestellt werden, ist wohl abgestellt nach meinem Eindruck, aber dann wäre kein größerer Schaden eingetreten. Gleichwohl zeigt das, wie sensibel solche Daten sind, vor allem dann, wenn sie verschnitten werden miteinander.
Mit den gesammelten Daten, das legt ja die Recherche nahe, ließe sich leicht ein detailliertes Bewegungsprofil des Alltags der Betroffenen erstellen. Und dazu sollen ja auch Politiker und Unternehmer gehört haben. Für wen sind solche Informationen wertvoll? Also wer könnte sie auch wie nutzen?
Naja, das Verschneiden mehrerer Daten ist immer das Problem. Und da ist alles Mögliche denkbar, was passieren kann. Ich will da jetzt kein Horrorszenario an die Wand malen, aber natürlich ist es möglich, da Bewegungsprofile aufzubauen. Es ist möglich, da sehr gezielte Betrugs- oder Phishing-Fälle zu konstruieren, die dann eben besonders glaubwürdig sind, wo Betroffene besonders darauf achten müssen. Es ist möglich, ganz, ganz detaillierte Bewegungsprofile aufzustellen. Und es ist vor dem Hintergrund auch der außenpolitischen Bedrohungslage sicherlich auch möglich, dass Daten von anderen als nur schlichten, einfachen Kriminellen genutzt werden. Aber ich will da jetzt nicht spekulieren. Ich hoffe einfach, dass die Daten in niemand anderes Hände geraten sind. Und es zeigt nur umso mehr, wie sorgfältig Besitzer von großen Datenmengen mit diesen Daten umgehen müssen.
Die Datenlücke, Sie haben es ja schon gesagt, ging ja von der für die Software in den Fahrzeugen zuständigen VW-Tochterfirma Cariad aus. Die spricht ja von einer Fehlkonfiguration, die den Zugriff auf die Daten ermöglicht habe. Von missbräuchlicher Nutzung sei ihr nichts bekannt. Und auch für die Kunden bestehe keinerlei Handlungsbedarf, da keine sensiblen Informationen wie Passwörter oder Zahlungsdaten betroffen sind. Das klingt ja erstmal so, als könne das schon mal passieren und sei halb so wild.
Es passiert leider immer wieder so unsere Beobachtung und es nimmt zu. Aber davon, dass es nur halb so wild sei, davon möchte ich gerade in diesem Fall nicht sprechen. Und ich sage auch ganz ehrlich, ich finde es besonders bedauerlich, dass es einen so großen, renommierten Autohersteller trifft, bei dem man vielleicht noch mehr als bei anderen Autoherstellern aus dem Nicht-EU-Ausland eigentlich davon ausgegangen war, dass die Daten einigermaßen sicher sind. Und ich hoffe, wie gesagt, dass die Daten tatsächlich nicht an Unbefugte geraten sind. Wir werden uns das alles sehr, sehr genau anschauen Wir sind im Kontakt zum einen mit den Damen und Herren vom Chaos Computer Club und mit VW und werden nach der Prüfung da sicherlich auch zusammen mit VW Konsequenzen draus zu ziehen haben.
Ja, muss denn der Gesetzgeber da aus Ihrer Sicht Lücken schließen oder für Hersteller oder ihre Softwaretöchter Auflagen verschärfen?
Also es gibt da eine ganze Menge Auflagen und an sich würde ich sagen, auf der gesetzgeberischen Seite ist das ausreichend. Es zeigt aber, dass alle, die mit Daten umgehen, da besonders sorgfältig sein müssen. Und das trifft natürlich auch jeden von uns als Verbraucher. Ich muss mir also sehr genau anschauen, wem ich Daten zur Verfügung stelle, für welche Zwecke. Ich kann natürlich, davon bin ich fest überzeugt, nicht davon ausgehen, dass der Autohersteller, dem ich die Daten gebe, damit er das Laden meiner E-Auto-Batterie optimiert, dass der diese Daten dann nicht ordentlich schützt. Aber ich muss mir schon überlegen, will ich um den Preis eines kleinen Plus an Luxus alle möglichen Daten rausgeben, weil es eben immer passieren kann und leider wohl auch passieren wird, dass Daten mal in unbefugte Hände geraten. Von daher mein Appell hier an dieser Stelle an jeden und jede, sich genau zu überlegen, wem ich meine Daten, meine Bewegungsdaten beispielsweise zur Verfügung stelle und was ich dafür bekomme.
Sagt Dennis Lehmkemper, der Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen. War es ein Abschuss, der zum Absturz führte? Nachdem am Mittwoch eine aserbaidschanische Passagiermaschine in Kasachstan verunglückt ist, gehen Aserbaidschan und die USA jedenfalls davon aus, dass das Flugzeug von einer russischen Flugabwehrrakete getroffen wurde. Am Rumpf seien viele kleine Löcher zu erkennen. Das Passagierflugzeug war durch ein Gebiet geflogen, in dem das russische Militär offenbar ukrainische Drohnen bekämpft hatte. Bei dem Absturz starben 38 Menschen. Björn Blaschke berichtet über die Reaktion.
Die staatliche aserbaidschanische Fluggesellschaft, kurz ASAL, hat erklärt, erst einmal insgesamt 10 Airports in Russland nicht mehr anzufliegen. Auf der Internetseite von ASAL heißt es wörtlich, diese Entscheidung basiert auf den vorläufigen Ergebnissen der Untersuchung des Absturzes und weiter, der auf äußere physische und technische Störungen zurückzuführen sei. Klare Worte. Sie konterkarieren alle früheren Meldungen über schlechte Wetterverhältnisse und Vogelschwärme, mit denen der Pilot konfrontiert gewesen sei. Die Flugbegleiterin Ashdan Ragimli, die das Unglück überlebte, widersprach auch der Theorie, dass an Bord eine Sauerstoffflasche explodiert sei. Es gab keine Sauerstoffexplosion. Wenn Sauerstoff an Bord explodiert wäre, wären wir alle nicht mehr am Leben. Das alles bestätigt offenbar die Vermutung, dass das aserbaidschanische Flugzeug wegen einer russischen Flugabwehrrakete verunglückte. Sie sei auf eine Drohne gefeuert worden, die über Grozny flog. Später hätten dann die Passagiermaschine getroffen. Das berichteten aserbaidschanische und auch internationale Medien. So zitierte der russische Dienst der BBC den aserbaidschanischen Parlamentarier Rasim Musabekov. Das Flugzeug wurde über russischem Territorium über Grozny abgeschossen. Das ist nicht abzustreiten. Und Russland solle, statt Spuren zu verwischen, die Schuldigen zur Verantwortung ziehen und Entschädigungen zahlen. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow antwortete dem aserbaidschanischen Parlamentarier. Wir haben das natürlich gesehen, aber wir wiederholen nochmals, es laufen Ermittlungen zu diesem Luftverkehrsunfall. Und bis die Ermittlungsergebnisse vorliegen, haben wir kein Recht, irgendwelche Einschätzungen abzugeben. Unsere Luftfahrtbehörde darf das. Die Informationen können nur von ihr kommen. Wir meinen, dass wir nicht das Recht haben, das zu kommentieren. Der Chef der russischen Luftfahrtbehörde hat sich unterdessen zu Wort gemeldet. Dmitri Jadrow betonte, dass seine Behörde selbstverständlich mit den aserbaidschanischen und kasachischen Ermittlerteams zusammenarbeite. Ich möchte betonen, dass die Lage an dem Tag und in diesen Stunden im Raum des Flughafens von Grozny sehr kompliziert war. Ukrainische Kampfdrohnen verübten Terrorangriffe auf die zivile Infrastruktur in den Städten Grozny und Wladikawkas. Außerdem versucht Dmitri Jadrow eine Erklärung dafür zu liefern, dass der Pilot der aserbaidschanischen Maschine von Grozny nach Westkasachstan geflogen ist, um dort eine Notlandung zu versuchen. Auf der Höhe von 500 Metern wurden zwei Versuche unternommen, in Grozny zu landen, erfolglos. Dem Pilot wurden andere Flughäfen angeboten. Er traf die Entscheidung, zum Flughafen Aktau zu fliegen. Hier gibt es einen Widerspruch, denn in mehreren aserbaidschanischen und internationalen Medien heißt es, der Pilot sei genötigt gewesen, die fast nicht mehr zu steuernde Maschine über das Kaspische Meer nach Aktau zu manövrieren.
Nach dem Flugzeugabsturz in Kasachstan, Björn Blaschke berichtete. In Südkorea dauert die politische Krise an. Nach der Amtsenthebung von Präsident Yoon stimmte das Parlament jetzt auch mit Mehrheit gegen den Interimspräsidenten Han. Auch er soll in die kurzzeitige Ausrufung des Kriegsrechts verwickelt gewesen sein.
Das allein sagt schon fast alles über die derzeitige politische Situation in Südkorea aus. Chaos pur. Tumulte in der Nationalversammlung in Seoul während der Abstimmung über ein weiteres Amtsenthebungsverfahren, diesmal gegen Übergangspräsident Han. Parlamentssprecher Wu verkündet das Ergebnis der Abstimmung. 192 von 300 Abgeordnete sind dafür, dass keine zwei Wochen nach der Amtsenthebung von dem inzwischen suspendierten Staatspräsidenten Yoon nun auch das nächste Staatsoberhaupt die Amtsgeschäfte ruhen lassen muss. Finanzminister Choi übernimmt. Der hatte vor der Parlamentssitzung noch gehofft, dass es dazu nicht kommt und Han im Amt bleiben kann. Wir wünschen uns aufrichtig, dass die politische Unsicherheit, die unsere Wirtschaft und nationale Sicherheit bedroht, nicht noch größer wird und fordern erneut die Zusammenarbeit von Regierungs- und Oppositionsparteien, damit sich die Regierung ausschließlich auf die Wirtschaft und das Gemeinwohl konzentrieren kann. Danach sieht es nicht aus. Die Regierungspartei hat bereits angekündigt, per einstweiliger Verfügung gegen das Amtsenthebungsverfahren gegen Han vorzugehen. Die Begründung: Eigentlich braucht es laut südkoreanischer Verfassung eine Zweidrittelmehrheit, um einen amtierenden Präsidenten seines Amtes zu entheben. Da Han aber nur Ministerpräsident ist und nur kommissarisch die Amtsgeschäfte des Staatspräsidenten übernimmt, reichte laut Opposition und Parlamentssprecher auch eine einfache Mehrheit, und die gab es bei der Abstimmung. Warum die Opposition überhaupt auch gegen den Übergangspräsidenten ein Amtsenthebungsverfahren eingeleitet hat, erklärte Oppositionsführer Lee im Vorfeld so. Der amtierende Präsident hat sich in eine amtierende Behörde des Verrats verwandelt. Die Regierungspartei, die mit Yoon den Anführer des Verrats hervorgebracht hat, hat ihre Verantwortung für die Wahrung der Verfassung aufgegeben und sich stattdessen als loyale Wache für den Anführer der Rebellion positioniert. Versöhnlich klingt anders. Die Opposition wird vermutlich so lange keine Ruhe geben, bis alle, die irgendwie mit der zwischenzeitlichen Ausrufung des Kriegsrechts zu tun hatten, abgesetzt sind, glaubt auch Politikwissenschaftler Peng Erlam. Sie reden nicht wirklich miteinander. Es gibt einen totalen Mangel an Vertrauen. Und das Problem, mit dem die südkoreanische Politik schon vor Yoon zu kämpfen hatte, das aber durch die Regierung Yoon noch verschärft wurde, ist die politische Kultur der Konfrontation und der Vendetta der Eliten. Es ist offensichtlich, dass sie nicht viel Raum für Kompromisse lassen und sie behandeln sich gegenseitig als Feinde der Republik. Südkorea kommt einfach nicht zur Ruhe. Immerhin hat das Verfassungsgericht angekündigt, die Entscheidung über die politische Zukunft des suspendierten Staatspräsidenten Yoon zeitnah zu treffen. Schon am 3. Januar findet die nächste Anhörung statt. Mindestens bis dahin bleibt es in Südkorea aber so, wie es sich im Parlament angehört hat. Einfach nur chaotisch.
Die politische Krise in Südkorea dauert an, Thorsten Iffland berichtete. Als Hannelore Hoger 1993 in die Rolle der Bella Block schlüpfte, da sollte das eigentlich eine einmalige Sache sein. Ein Film. Der aber wurde so erfolgreich und wegweisend, dass daraus im ZDF eine Serie wurde. Und die setzte ein Vierteljahrhundert lang Maßstäbe, auch dank Hannelore Hoger. Sie blieb zeitlebenskantig und machte Figuren eben unverwechselbar mit den größten Regisseuren auf den Theaterbühnen oder auch im Film. Wie ihre Tochter heute wissen ließ, starb Hannelore Hoger kurz vor Weihnachten mit 84 Jahren. Annette Matz mit einem Nachruf.
Als Bella Block wurde sie von einem Millionenpublikum geliebt, prägte diese einzigartige Kommissarinnenfigur, die durchgreifend und mitfühlend zugleich war. Hannelore Hoger brillierte in Helmut Dietls Kinohit Rossini, war zweifache Grimme-Preisträgerin. Die Welt der Schauspieler lernte Hoger früh kennen. Ihr Vater arbeitete als Inspizient am Ohnsorgtheater in Hamburg. 1958 begann sie eine Ausbildung an der heutigen Hochschule für Musik und Theater, arbeitete später mit Peter Zadek und Alexander Kluge, der einige Jahre auch ihr Lebensgefährte war. Hannelore Hoger ist in Hamburg geboren und man sah die kleine, resolute Frau dort auch immer wieder als Zuschauerin, zum Beispiel im St. Pauli-Theater. Hamburg und die Schauspielwelt trauern um eine beeindruckende Persönlichkeit, deren Werke noch lange wirken werden, sagt Hamburgs Kultursenator Carsten Broster. Sie war der Inbegriff einer großen Schauspielerin. Ihre Kunst war das psychologisch feinfühlige Spiel.
Hannelore Hoger, die Schauspielerin, ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Ein Nachruf von Annette Matz. Und das waren die Themen des Tages an diesem Freitag mit Liane Gossmann.